Der Predigttext für diesen ersten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest ist uns vorgeschlagen aus dem Buch des Propheten Jeremia und führt uns in die Zeit etwa 600 vor Christus nach Jerusalem. Eine Zeit, die weit weg ist von uns. Umso überraschender, wie sehr sich diese Worte mit unserer Gegenwart berühren. Hören wir zunächst auf die Worte des Propheten Jeremia. So spricht Jahwe Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch. Sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund Jahwes. Sie sagen denen, die Jahwes Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat Jahwes gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Da ist der Prophet Jeremia in Jerusalem und erhebt ganz harte Anklage gegen andere in Jerusalem, die ebenso als Propheten auftreten und sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Jeremia bezeichnet diese Propheten als Lügenpropheten. Und er nennt sie falsche Propheten deshalb, weil diese Menschen sagen, wir sind gerade unter der Macht des Königs von Babylon. Wir sind seine Vasallen. Wisst ihr was? Lasst uns mit Ägypten ein Bündnis eingehen und uns gegen den babylonischen Herrscher erheben und seine Herrschaft abschütteln. Dann wird alles gut werden. Jeremia dagegen sagt im Namen seines Gottes, nein, verlasst euch nicht auf Ägypten, geht keine Bündnisse gegen Babylon ein, sondern bleibt ihm, dem Herrscher, untertan. Bleibt babylonische Vasallen. Das ist der Weg, den ihr gehen müsst, den habt ihr euch selbst eingebrockt. Da sind also auf der einen Seite ganz viele Propheten in Jerusalem, die sagen, schaut euch diesen Jeremia an, das ist ein Lügenprophet. Und da ist Jeremia und der sagt, schaut euch diese Propheten an, das sind Lügenpropheten. Für uns ist heutzutage klar, dass Jeremia der echte Prophet war, denn die Geschichte hat ihm Recht gegeben. Aber wie war das damals für die Menschen in Jerusalem, für die einfachen Leute? Wie hätten die entscheiden sollen, welche von den Propheten jetzt die Wahrheit spricht, wer ein falscher Prophet ist? Über 2500 Jahre später, im Januar 1933, ergreift Adolf Hitler und mit ihm der Nationalsozialismus in Deutschland die politische Macht. Schon in den Jahren davor hatten sich viele protestantische Pfarrer in Deutschland dem nationalsozialistischen Gedankengut geöffnet. 1932 entstand die Glaubensbewegung Deutsche Christen, die an eine Verbindung von Christentum und Nationalsozialismus glaubte. Diese deutschen Christen erreichten bald eine überwältigende Mehrheit bei den Kirchenwahlen und deutscher Reichsbischof wurde ein Vertrauter Adolf Hitlers. In vielen Landeskirchen wurde der Arierparagraf in die Kirchenverfassung aufgenommen Und öffentlich spotteten viele in der Kirche über die Viehtreiber und Zuhältergeschichten des Alten Testaments. Diese nationalistische und antisemitische Verkündigung im Raum der Kirche blieb, Gott sei Dank, so können wir heute sagen, nicht unwidersprochen. 1933 gründete Martin Niemöller den sogenannten Pfarrernotbund. Und diese innerkirchliche Widerstandsbewegung gegen die neue Kirchenleitung führte 1934 zur Bildung der Bekennenden Kirche und zur sogenannten Barmer Synode. Auf dieser Synode, zu der Theologen aus ganz Deutschland kamen, wurde am 31. Mai 1934, also fast 70 Jahre auf den Tag genau, eine theologische Erklärung verabschiedet, die alle Versuche, Christentum und Nationalsozialismus zu verbinden, verwarf. Durch diese Erklärung war der sogenannte Kirchenkampf zwischen den deutschen Christen und der bekennenden Kirche eröffnet. Er stellte die evangelische Kirche in Deutschland vor ihre bisher stärkste Zerreißprobe. Hier deutsche Christen, dort bekennende Kirche. Wer hatte denn nun recht? Damals, für die Leute, die beobachteten und hörten, was denn so abgeht, die konnten sich vielleicht fragen, welche Überzeugungen entsprechen denn dem christlichen Glauben? Welche Entscheidungen entsprechen dem Geist Jesu? Wer spricht Wahres, wer spricht Falsches? Seitdem ist wieder viel Zeit ins Land gegangen. Und in unseren Tagen, so habe ich den Eindruck, leben wir in einer Zeit, in der auch wieder sehr viel so, der ist ein Lügner, das sind die falschen Redner, der ist ein Lügenprophet, der sagt euch die Unwahrheit, hört auf mich. Unsere Medien, ist das jetzt guter Journalismus oder Lügenpresse? Auf was kann man sich verlassen? Da sind Fake News, Nachrichten, die einfach erfunden sind. Und die einen sagen, das sind Fake News, und die anderen sagen, nein, sondern das, was ihr sagt, das sind falsche Nachrichten. Verschwörungstheorien, die im Brustton der Überzeugung vertreten werden. Die Frage, welche und wie viel Waffen soll man in die Ukraine liefern und was dürfen die damit machen? Der Krieg in Gaza. Wie finde ich jetzt Orientierung? Wie finde ich meine Haltung in all diesen Fragen und Herausforderungen, wenn es mir geht, wie seinerzeit den Menschen in Jerusalem? Dass die einen sagen, das ist die Wahrheit, und die anderen sagen, das ist die Wahrheit. Wir haben in der Schriftlesung das Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann gehört. Und auch da geht es im Grunde genommen um die Frage, was ist rechte Lebensführung? Und als der Arme dann sagt, dann gib wenigstens meinen Brüdern zu Hause, die noch leben, eine Hilfe, wie sie leben sollen, da wird er auf Mose und die Propheten, also auf die Tora, verwiesen. Denn die Propheten haben letztlich nichts anderes getan, als die Tora, die Weisung Gottes, den Menschen immer wieder nahezubringen. Und ein Punkt, der besonders kennzeichnend für Gottes Weisung ist, für all das, was wir in der Bibel lesen, insbesondere auch im sogenannten Alten Testament, ist das Stichwort Gerechtigkeit. Dass wir als gerechte Menschen leben sollen. Und im biblischen Verständnis, ich habe es auch schon mal erwähnt, im biblischen Verständnis bedeutet Gerechtigkeit nicht, dass ich alle Gesetzesparagraphen einhalte. Sondern nach biblischem Verständnis ist der Mensch gerecht, der den einzelnen Menschen und das Gesamte der Gemeinschaft im Blick hat und so lebt, dass möglichst viele möglichst gut leben können. Es geht beim biblischen Begriff der Gerechtigkeit
nie der Blick auf den einzelnen Menschen verloren und nie der Blick auf das, was die Gemeinschaft braucht, damit alle, die dort leben, möglichst gut leben können. Und so ist Gerechtigkeit, dieser biblische Begriff, der im Grunde genommen ganz, ganz nah dran ist an dem, was wir mit Liebe meinen und was uns auch als Liebe entgegenkommt in der Schrift, so ist Gerechtigkeit und Liebe im Grunde genommen ein guter und hilfreicher Leitfaden, um sich zu entscheiden in diesen schwierigen Fragen und Herausforderungen des Lebens. Jetzt ist aber das Dumme, dass ich im Gespräch mit jemandem aus der Gemeinde darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es im Blick auf diesen Leitfaden, Gerechtigkeit oder Liebe, zwei unterschiedliche Arten von Situationen gibt. Es gibt Situationen, in denen der Maßstab Gerechtigkeit oder Liebe tatsächlich Orientierung geben kann. Und andererseits gibt es Situationen, wo das nicht ausreicht. 1933 etwa hätte der Leitfaden Gerechtigkeit, Liebe ausgereicht, um sich vor dem menschenverachtenden Irrweg der deutschen Christen zu hüten. 600 vor Christus, in den Jahren vor der Zerstörung des judäischen Königsreiches, hätte dieser Hinweis auf Gerechtigkeit den Menschen nicht helfen können, sich zu entscheiden. Sollen wir uns jetzt mit Ägypten gegen Babylon verbünden oder sollen wir die Füße stillhalten und weiter Untertanen Babylons bleiben? In dieser Frage ist das Stichwort Gerechtigkeit nicht so einfach eine Hilfe. Was also tun? Und es berührt sich diese Frage mit meiner Wahrnehmung als Seelsorger, als geistlicher Begleiter, als Mensch, der hört, was Menschen bewegt, dass es bei vielen Menschen den Wunsch gibt, also bei vielen Gläubigen, bei vielen, die ganz bewusst auch in der Nachfolge Jesu leben wollen, dass da der Wunsch ist, eine klare Ansage von Gott zu bekommen. Dass Gott mir sagt, wie ich leben soll, was ich tun soll. Dass Gott mir sagt, welchen Beruf ich ergreifen soll. Dass Gott mir sagt, an welcher Stelle ich mich in dieser Welt im Blick auf sein Reich engagieren soll. Meine Beobachtung, wenn ich die Wirklichkeit wahrnehme, ist, es gibt keine einfache, klare Antwort. Es ist nicht so, dass Gott sagt, Detlef, jetzt mach mal das. Mein Wunsch mag da sein, aber so einfach ist es mit Gottes Wort nicht. Meiner Meinung nach, und das halte ich Ihnen jetzt einfach mal hin, meiner Meinung nach ist in den Situationen, wo der reine Blick auf die Schrift nicht schon die Antwort in sich hält, Folgendes notwendig. Erstens, dass wir nicht aufhören, auf die Schrift zu hören, die Bibel zu lesen, zu suchen, was kommt mir da entgegen? Welche Worte scheinen mir bedeutsam für meinen Tag zu sein, für meine Frage? Dass ich auf die Schrift höre und auch darauf, wie die Schrift in der Kirche ausgelebt wird. Denn es ist schon immer wieder geschehen im Lauf der Geschichte der Kirche, dass Worte der Heiligen Schrift herausgelöst wurden und verabsolutiert und dadurch viel Unheil in die Welt kam. Es gilt die Schrift und das, wie Kirche insgesamt mit der Schrift umgeht und sie auslegt, wahrzunehmen. Zweitens ist es notwendig, dass wir untereinander im Austausch bleiben über diese schwierigen Fragen. Dass wir hören und wirklich auch hören wollen, was der oder die andere zu sagen hat. Und nicht gleich dagegen schießen, sondern erstmal versuchen zu begreifen, was bewegt diesen Menschen zu dieser Aussage. Und dass wir das Unsere dazulegen. Ein schmerzlicher Prozess manchmal. Manchmal wünscht man sich, dass man schneller vorankommt oder dass die Sache klarer wäre, aber wir kommen um das gegenseitige Gespräch nicht herum, wenn wir der Wahrheit nahe kommen wollen. Und drittens bin ich überzeugt, dass es dann auch noch braucht, dass wir mit dem, was wir aus der Schrift wahrnehmen, mit dem, was wir im Gespräch von anderen entdecken, dass wir mit dem in die Stille vor Gott gehen, das nachklingen lassen, geduldig hören, warten, bis uns Klarheit entsteht. Und dass wir dann, und ich weiß nicht, ob das für Sie ganz leicht oder schwierig zu hören ist, und dass wir dann tatsächlich selbst entscheiden. Dass wir nicht sagen, Gott sagt, ich soll das tun, sondern ich habe gehört, ich habe genau wahrgenommen und ich entscheide jetzt. Und das ist die Situation der Jünger, dass sie selber entscheiden müssen. Das ist das Kennzeichen der Nachfolge nach Ostern, wo Christus nicht mehr da ist und seinen Jüngern einfach sagt, tut dies, tut das, sondern nach Ostern müssen die Jünger selber ihre Antworten finden und können sich nicht einfach mehr sozusagen verstecken hinter diesem, ja, Jesus hat doch gesagt. Und dazu finde ich noch wichtig, dass meine eigene Haltung, meine Entscheidung, dass ich die mit lockerem Griff halte, dass ich mir darüber bewusst bin, dass meine Entscheidung immer fragwürdig ist und bleibt, dass ich immer damit rechne, dass ich auf einer falschen Spur sein könnte. So wie es auch beim Propheten heißt, wer hat denn im Rat Jahwes gestanden? Meine Entscheidungen, meine Haltungen sind nicht der Wille Gottes, aber sie sind meine Antwort als glaubender Mensch auf die Herausforderungen meiner Tage. Und Gott helfe uns, als Einzelne wie als Gemeinschaft, unsere Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu finden und zu geben. Gott helfe uns, im Geist Jesu zu leben. Amen.